am 4. Juli 2017. Schön, dass Sie alle da sind. Ein paar Worte kurz zum Ablauf. Im ersten Teil dieser Pressekonferenz werden wir circa 45 Minuten von hier vorne Statements haben von den Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmern. Sie sehen, das Podium ist dicht besetzt. Das bedeutet, es gibt sehr konzentrierte Redebeiträge von hier vorne. Auch deswegen, weil wir eine Synchron-Dolmetscherin haben. Das heißt, auch da, das hat auch eine Auswirkung auf die Länge der Redebeiträge. Es wird knapp, konzentriert und effizient von hier vorne berichtet. Im zweiten Teil wird es dann Gelegenheit für Sie geben, Fragen zu stellen an die Podiumsteilnehmerinnen. Und im Anschluss daran gibt es Zeit und Gelegenheit für O-Töne und Face-to-Face-Interviews. Kurz zu dieser Pressekonferenz und der Ausrichtung. Die Pressekonferenz in diesem Medienzentrum, das Medienzentrum ist eine Plattform für die unabhängige Medienberichterstattung zum G20-Treffen. Und wir werden in den kommenden Tagen, und zwar jeden Morgen um 9.30 Uhr, an dieser Stelle internationale Gäste und lokale Gäste auf diesem Podium begrüßen können. Und die werden aus verschiedenen Perspektiven die Themen und Auseinandersetzungen rund um den G20 beleuchten. Wir bieten als Plattform hierfür den Rahmen, aber das heißt nicht, das sage ich ausdrücklich im Namen vom FCMC, dass wir uns das Gesagte hier auf dem Podium zu eigen machen. Uns ist es allerdings wichtig, dass so viele Stimmen wie möglich gehört werden. Und wir fangen jetzt an, und zwar mit folgenden Gästen hier auf dem Podium. Neben mir Paul Ratzel und Maren Grimm vom FCMC. Die werden Worte darüber verlieren, warum ein solches Medienzentrum, ein unabhängiges Medienzentrum wichtig ist. Danach wird es ein kurzes Statement geben von dem Rechtsanwalt und Sprecher des Bündnisses Welcome to Hell, Andreas Beuth, zu der aktuellen Situation in Bezug auf die Protestcamps. Danach bekommen wir etwas zu hören von Gästen des Gipfels für globale Solidarität am 5. und 6. Juli, also morgen und übermorgen auf Kampnagel. Und zwar zum einen eine kurze Einführung zum Thema von Thomas Sablowski vom Trägerkreis des Gipfels, dann von Dr. Fanuel Kenala Bokusi aus Zimbabwe. Er ist Geschäftsführer der Bürgerrechtsorganisation The African Forum and Network on Debt and Development. Dann Sonia Farré-Fidalgo für Barcelona en Común. Sie ist Lehrerin, Aktivistin und seit 2016 für En Común Podem Abgeordnete im spanischen Parlament. Dann Gudrun Schoppe. Sie berichtet zum aktuellen Stand der Aktion 1000 Gestalten. Miku Huko von Alles Allen informiert über den aktuellen Stand der Aktion Cornern. Nils Boeing vom Hamburger Netzwerk Recht auf Stadt Arivati Park stellt den aktuellen Stand der Kampagne zu Urban Citizenship Hamburg vor. Werner Reetz spricht für die G20-Plattform zu den Gemeinsamkeiten der Gipfelproteste und zum breit aufgestellten aktuellen Protest gegen Repressionen. Und ganz links von mir Elke Steven vom Komitee für Grundrechte und Demokratie e.V. Sie wird einen Einblick geben in den bisherigen Umgang mit dem Versammlungsrecht in Hamburg. Herzlich willkommen an alle Podiumsgäste. So, den Anfang machen Paul Ratzel und Maren Grimm.
Hallo, auch von mir einen schönen guten Tag oder guten Abend. Sie sitzen hier im Pressekonferenzbereich des Medienzentrums FCMC. Das FCMC ist weitaus größer als das, was Sie hier sehen. Wir haben hier mit unzähligen Händen in den letzten 48 Stunden was völlig Außergewöhnliches auf die Beine gestellt, nämlich ein unabhängiges internationales Medienzentrum, selbstverwaltet und professionell, das sich ausschließlich aus Spenden finanziert. Das FCMC ist ein Netzwerk von Kultur- und Medienschaffenden. Die Idee dazu entstand vor wenigen Monaten und kommt nun in die Welt, hier im Millerntor-Stadion des FC St. Pauli von 1910, und an den erstmal ein ganz großes Dankeschön. Das FCMC bietet ab sofort 2 Fernsehstudios und ein Radiostudio sowie 300 Arbeitsplätze für mehr als 700 Journalistinnen und Medienaktivistinnen aus verschiedenen Ländern, die sich hier jetzt akkreditiert haben. Sie werden hier rund um die Uhr Inhalte produzieren zu den Themen, die sich um den G20-Gipfel drehen. Sie machen das hier im Stadion, um ihre Blogs, Redaktionen, Radio- und Fernsehstationen zu beliefern. Das FCMC wird bis Sonntag rund um die Uhr geöffnet sein und auf verschiedenen Kanälen wird es Sendungen geben. Der Livestream ist bereits gestartet. Dieser Stream ist 24 Stunden an, teilweise live, teilweise füttern wir den. Um einen Betrieb aufrechtzuerhalten und überhaupt auch erstmal aufzubauen, braucht es eine große Crew. Wir haben hier 300 Leute am Start, die sich unbezahlt engagieren. Und hier gibt es einen ganz großen Dank an den Chaos Computer Club, der die technische Infrastruktur stellt. Einen ganz, ganz großen Dank dafür, weil ohne die wäre das hier gar nicht möglich. Ich gehe mal weiter.
Ja, herzlich willkommen am Millerntor. Warum gibt es das FCMC? Wir sind hier, weil es aus unserer Sicht unverzichtbar und unbedingt notwendig ist, dass es eine kritische und pluralistische Berichterstattung zu den Protesten und zu den Themen, die auf dem G20 verhandelt werden, hier geben wird. Und wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass das möglich sein wird in der nächsten Woche, in den nächsten Tagen. Wir glauben, dass wenn wir das nicht machen würden, zu viele Stimmen, wichtige Stimmen, ungehört bleiben würden. Deswegen richten wir uns auch vor allen Dingen in unserer Einladung an diejenigen Journalistinnen, die keinen Presseausweis haben, keinen offiziellen Presseausweis haben, also an die ganzen Leute, die Social Media Blogs betreiben, Videoaktivistinnen. Und wir freuen uns sehr, dass viele von denen auch heute schon hier angekommen sind und in den nächsten Tagen noch zu uns stoßen werden, weil gerade sie auch einen besonders wichtigen Beitrag zu der Diskussion leisten, zum öffentlichen Diskurs leisten werden, den wir von hier aus erhoffen zu ermöglichen. Und das ist sicherlich nicht das Einzige, was uns vom staatlichen oder staatlich organisierten Pressezentrum unterscheidet. Wie wir wissen, hat sich auch die Polizei kommunikativ neu aufgestellt, sehr breit aufgestellt mit einer großen Social-Media-Abteilung, um so die Hoheit über die Interpretation der Themen rund um die G20 zu besetzen. Um es ganz klar an dieser Stelle zu sagen, wir werden dagegenhalten. Wir nehmen zur Kenntnis, dass Polizei und Senat die öffentliche Stimmung anheizen und die Diskussionen versuchen, auf Sicherheit und den Gewaltdiskurs zu reduzieren. Das darf nicht den Blick verstellen auf die drängenden Themen, warum wir hier sind. Die Verteilung von Armut und Reichtum, die Ursachen von Migration, den Zugang zu Ressourcen und vor allen Dingen die Rolle der Zivilgesellschaft in dieser ganzen Debatte.
Ich bitte gleich
darum. Das FCMC will und wird, so hoffen wir, dazu einen Beitrag leisten können. Vielen Dank.
So. Und jetzt würde ich gerne Andreas Beuth bitten, sich ein Mikrofon zu nehmen. Danke.
Ja, muss noch angestellt werden. Jetzt. Ja, hallo, schönen guten Abend. Ich bin einer der Sprecher des autonomen antikapitalistischen Bündnisses Welcome to Hell, G20 Welcome to Hell. Wir machen drei Sachen. Wir machen am Donnerstag eine eigene Kundgebung am Fischmarkt mit internationalen Gästen, dann eine eigene Demo. Wir beteiligen uns am Aktionstag am Freitag und wir nehmen teil an der Großdemo am Samstag in einem gemeinsamen großen antikapitalistischen Block. Zur Situation der Camps. Proteste ohne Camps sind nahezu unmöglich und Camps anzubieten, auf denen man nicht schlafen darf, ist ein schlechter Witz, wenn es nicht bitterer Ernst wäre. Der Kampf um die beiden Camps geht bis zur letzten Gerichtsentscheidung weiter, aber wir haben der Stadt gestern ein Ultimatum gestellt, bis 10 Uhr heute Morgen große Camps für 10.000 Leute zur Verfügung zu stellen. Und wenn das nicht passiert, werden wir dazu übergehen, Plätze zu besetzen und uns öffentliche Räume zu nehmen. Und genau das hat schon angefangen. Es gibt viele stille Besetzungen, die im Moment noch nicht öffentlich gemacht, noch nicht öffentlich gemacht werden. Es gibt aber, da die Kirche jetzt auch umgeschwenkt ist, mit Duldung der Kirchen jetzt auch, auch Raum in den Kirchen und vor allen Dingen auf den Grünflächen um die Kirchen herum. Eine geduldete Besetzung ist öffentlich und das gibt ein schönes Bild für Sie. Das ist die Kirche in der Max-Brauer-Allee, die Johanneskirche. Die ist jetzt fast schon voll mit Zelten. Das wird geduldet und in diesen Zelten wird natürlich auch geschlafen, selbstverständlich. Ein Zelt zu bewilligen, in dem man nicht schlafen kann, ist eine Frechheit. Und wir werden weiter heute tagsüber und nachts Plätze besetzen. Zu unseren eigenen Aktivitäten in den nächsten Tagen dann mehr. Vielen Dank.
Vielen Dank, Andreas Beuth. Und Andreas Beuth kann das Mikrofon gleich weitergeben an Thomas Sablowski vom Trägerkreis des Solidaritätsgipfels. Dankeschön.
Ja, ich bin als Mitarbeiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung beteiligt an der Organisation des Gipfels für globale Solidarität. Der Gipfel für globale Solidarität wird organisiert und unterstützt von über 70 Organisationen. Wir haben dort Referentinnen und Referenten aus 20 Ländern und wir erzählen eine andere Geschichte als die Geschichte der Regierungen der G20. Dort sind die Akteure, die ausgeschlossen sind von der offiziellen Politik. Wir haben es mit vielen globalen Problemen zu tun, über die natürlich auch der G20-Gipfel diskutiert, aber keines dieser Probleme wird ja gelöst. Ob es nun die globale Erwärmung ist oder die Hungerkatastrophen im Süden oder die Kriege, die die G20-Staaten führen. Das alles wissen wir seit vielen Jahren. Wir wollen diskutieren über Alternativen zu dieser Politik. Nicht nur Alternativen in einzelnen Politikfeldern, sondern vor allen Dingen auch umfassendere gesellschaftliche Alternativen, eine andere Entwicklungsweise der Gesellschaft, eine andere Produktions- und Lebensweise. Und wir wollen diskutieren vor allen Dingen auch über Strategien, wie wir diese Alternativen verwirklichen können. Ich möchte auch noch etwas kurz sagen zu der Politik jetzt in Bezug auf die Camps. Ich empfinde die Politik des Hamburger Senats als ausgesprochen doppelzüngig. Auf der einen Seite gibt man sich weltoffen, man unterstützt sogar ja den Alternativgipfel durch öffentliche Mittel indirekt über die Stiftung für Umwelt und Entwicklung, Norddeutsche Stiftung für Umwelt und Entwicklung. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn keine Übernachtungsmöglichkeiten mehr existieren in dieser Stadt, ist es auch nicht möglich, diesen Alternativgipfel zu besuchen. Wir haben 1500 Voranmeldungen von Menschen, die an diesem Gipfel teilnehmen wollen, die sich über die Website angemeldet haben, aber es gibt keine Schlafplätze. Wie Sie alle wissen, es gibt ja kaum noch Hotelzimmer in dieser Stadt und viele Menschen, die am Gipfel teilnehmen wollen, können sich natürlich auch kein Hotelzimmer leisten, insbesondere junge Menschen. Wir brauchen also dringend Übernachtungsmöglichkeiten, wir brauchen dringend diese Camps, damit dieser Gipfel überhaupt durchführbar ist. Danke.
Vielen Dank, Thomas Sablowski. Und jetzt bekommt das Wort Dr. Fanuel Kenala Bukusi.
Thank you very much, everyone. I am very happy to be here today. Not only because I'm in Germany, but because the G20 is a very important grouping of people. Even though there are only 20 members in it, they make decisions that affect the rest of the world. And that's why they're extremely important. And it's also important to note that I come from Africa, and Africa as a continent has 54 countries, and yet only one of those countries is a member of the G20. You can contrast that with Europe, where most of the G20 members are, and the European Union is a member itself. So they are double represented, while a continent of 54 countries is only represented by one, and we can talk about equity and participation. It is also important to note that even though South Africa is a member, it goes to the G20 in its own right, and therefore has no mandate to represent Africa in these decisions. However, we do recognize that at the mercy of each president, the chairperson of the African Union is always invited to these meetings. What is extremely important for this G20 summit is the fact that Germany is the president, and therefore Germany has made it a priority that Africa is a priority. And I think those of us who have had some history before will recognize that it was also in Germany, in Berlin, a number of years ago, that people sat down on a piece of paper and divided Africa to themselves. You know, the partition of Africa was done in Berlin a couple of years ago, and it was done on a piece of paper where they decided this belongs to you, this belongs to that. And it is very ironic that the launch of the compact with Africa was also done in Berlin. Maybe this was a way of trying to correct the wrongs of the past. However, what is important is that we as Africans are not short of initiatives. And there are so many initiatives on the continent. And Africa has its own Agenda 2063, which, if anyone wants to help, should go to that Agenda 2063. The German government decided that Africa is a priority with the compact with Africa. The ideals of the compact seem to align with the ideals of the Agenda 2063 for Africa. However, it is more towards private enterprise. And I think this is very important that you realize that it is not about Germans. Our interesting observation is that at some point we think that this is a reaction of the German government to please and take a part in the division of Africa, the new division of Africa, the new fight for African resources by actually increasing that. But that is quite a pessimistic view. Maybe it is not. And if it is not, therefore we need the German government to listen to what we want as Africans. And before we actually came to Germany, we had a process where we actually said, what do we want from Compact with Africa? And everyone is saying that the Compact with Africa should support its own African initiatives. That's number one. Number two, it should be genuine participation of African enterprises. Number four is that it should actually deal with the real problems on the continent, which are the issues of capacity, productive capacity for Africa to do things for themselves. And that is extremely important for us. So I am here as part of the many other Africans who you see sitting between today and the end of the conference, who come from various ways. But my organization works on data and development, and we are very interested quite a lot because one of the things that the G20 is pushing and one of the things that the Compact with Africa is pushing is a very huge private-public partnerships. And people in Germany know very well, more than people in Africa, that when you talk about private-public partnerships, you are simply saying the private walks away with the profit and the risk and the debt remains with the public. And you know many failed projects that the private has actually agreed with the government and they have never been done. One, because they are actually going to cost more than they originally were supposed to be costing. They always take longer than they told you. At the end of the day, they don't deliver. And yet, without learning those lessons, we are pushing those to Africa. And Africa is a continent that has a lot of debt, and that debt will have to be repaid by somebody else. And I think it's important that we do recognize that Africa needs infrastructure, but this push for public-private partnership should not be a way of pleasing the German or the European business people, who are very important this coming September, I think. There's an election in September. I hear there's an election in Germany in September. And it's very important that this is not a reaction to the needs of the German politicians, but it is indeed a genuine reaction to the African continent. And my role in this alternative summit is to push that message that Africa needs genuine partnership. Africa does not need charity anymore. The times of charity are gone. It is time to push real change. And G20 makes those policies. And it's important that those policies that they make, even though they are made by only 20 countries, they affect everyone. And these policies should be towards reduction of poverty and inequality and not transferring resources from the public to the private people and increasing inequality and poverty. Thank you.
Thank you very much, Fanuel Kenala Bukusi. And now the word to Sonia Fare-Fidalgo.
Thank you. Well, I want to say that the G20 meeting reflects what kind of policies are implemented from the so-called developed countries. Policies based on opening borders to trade, but closing them to people. For a long time, we've been saying that other policies are possible, but the fact is that now is no longer enough, and now other policies are necessary and it's urgent. We live in a global society, and this is used as an excuse to promote free trade agreements, for instance, the one with the UAE and Canada that was just approved last week in my state, in our Congress. which increase poverty chronification, privatization of public services and resources, labor market degradation, and less people concentrating the greater wealth. So we are also facing the greatest humanitarian and displacement crisis since the Second World War. And this is not trivial. This has causes: climate change, plunder of the global south countries, and wars. And many of the G20 countries have responsibility for these three. For instance, my state, Spain, is the seventh in country in arms sales. So something is, Spain has a lot to do with the fact that there are wars in the world. In addition, we live a political crisis, a crisis of the traditional political systems. In Spain, it has been clear from the movement of the 15M, the party system has lost credibility because they turn their backs on population and they don't care about the basic needs of their inhabitants. This abandonment has, for instance, in Europe, provoked that every time that people is asked if they want to keep in Europe or are agree with any policies with of about Europe, they say that they are not because they see the European institutions as undemocratic, and they are because we just elect the parliament and it doesn't make laws. So it's necessary to place three basic values in the center of our foreign policies, and these are human rights, democracy, and environmental sustainability. This is something that has been done in Spain and in many places from the municipalities, and I would like to highlight the example of Barcelona en Comú, who did this. And this was all done by activists and common people who built a program, a code of ethics, and a proposal of an organization that has won legitimacy against those political parties or traditional political parties that are losing it. So I think that these spaces, such as the Global Solidarity Summit, or the one that we had a month ago in Barcelona that was called Fearless Cities, are very useful because we can put in common transformative practices that are being carried in municipalities or in different countries, and look for exporting them and improving them. Thank you.
Thank you very much. Jetzt das Wort an Gudrun Schoppe, 1000 Gestalten.
Ja, hallo. 1000 Gestalten ist eine Kunstperformance im öffentlichen Raum, die morgen stattfinden wird. Und die Kunstperformance ist so entstanden, dass Anfang des Jahres ein Kollektiv, ein großes Netzwerk zwischen Berlin und Hamburg angetreten ist, um die Chance nicht verstreichen zu lassen, zum 5. Juli, zum G20-Gipfel, zum Anfang des G20-Gipfels, erstens die Straßen Hamburgs für sich zu beanspruchen, mit einer breiten Aktion, die sehr, sehr viele Leute der Zivilgesellschaft mitnimmt und auch die Chance nicht verstreichen lassen möchte, die Bilder für sich zu beanspruchen, die um die Welt gehen von diesem Gipfel. Und wir möchten es mit unserer Masseninszenierung schaffen, dass die Zivilgesellschaft gesehen wird mit ihrer Forderung nach mehr Solidarität und Menschlichkeit und ein Bild in die Welt setzt, was die Wehrhaftigkeit auch einer Zivilgesellschaft gegen die hyperkapitalistische Weltordnung in Szene setzt. Unser Anliegen war von Anfang an, mit unseren Netzwerken sozusagen eine Plattform zu schaffen, die es ermöglicht, möglichst viele Menschen zu mobilisieren zu diesem Anlass, vielleicht auch sehr, sehr viele Menschen zu erreichen, die normalerweise die Stadt verlassen hätten, also eine Zivilgesellschaft, die vielleicht in Deckung geht, die sich nicht einmischt, wenn diese Stadt die Schotten dicht macht. Und das haben wir erreicht. Wir haben mittlerweile über 1000 Freiwillige, die die Aktion gemeinsam gestalten, vor und hinter den Kulissen. Wir haben sehr, sehr viel Aufmerksamkeit in den Medien bekommen und in der Öffentlichkeit und von Anfang an. Und darüber sind wir sehr froh, schon sehr viel Zuspruch und Unterstützung auch von den Hamburgern und Hamburgerinnen bekommen. Wir sind eine Gemeinschaftsproduktion, eine Gemeinschaftsaktion auch mit dem Gängeviertel. Wir sind unter dem Dach von Alles Allen angesiedelt. Das stellt Miko gleich vor. Wir sind logistisch angesiedelt in der Hamburger Materialverwaltung, in der Hansematz im Oberhafen, wo wir sozusagen die ganze Aktion planen und vorbereiten und wo morgen sozusagen die Menschen eingekleidet werden und vorbereitet werden für die Hauptperformance. Die Hauptperformance findet statt am Burchardplatz um 13.30 Uhr. Dazu ist ausdrücklich Publikum eingeladen. Wir freuen uns über sehr viele Zuschauer. Es ist eine theaterhafte Inszenierung, wo zunächst mal die 1000 Gestalten, so wie man sie jetzt schon kennt, wieder auftauchen. Haben sich ja schon in den letzten Wochen in der Stadt an allen möglichen Ecken angekündigt, waren zum Beispiel auch hier im Millerntor und die werden morgen zu einem großen finalen Marsch zusammenkommen am Burchardplatz ab 13.30 Uhr und werden sich transformieren und ein ganz anderes Bild dann in die Welt senden. Sie werden sich verwandeln und dazu laden wir alle ein, live dabei zu sein.
Vielen Dank. Vielen Dank, Gudrun Schoppe, 1000 Gestalten. Und weiter macht Miko Huko.
Ja, ich erzähle euch kurz was zum Hard Corner, eine Aktion von Alles Allen. Alles Allen ist eine Bewegung, eine offene Struktur, die für alle ist und von allen benutzt werden darf. Alles Allen will sich nicht nur gegen den G20-Gipfel richten, sondern aus dieser Bewegung heraus Schwung nehmen und damit anfangen, neue Welten zu bauen und Zukünfte zu öffnen und dabei die Freude und das Träumen nicht zu vergessen. In diesem Sinne steht auch das Hardcornern oder wie es von anderen Seiten mittlerweile genannt wird, das hedonistische Massenkornern. An jeder Straßenecke, jedem Hinterhof und Vorgarten oder der Grünfläche um einen Baum lässt sich eine Homezone aufbauen, eine Decke ausbreiten und Leute einladen. Das Leben ganz einfach nach draußen verlagern, in den öffentlichen Raum. Kornern, das heißt rumhängen und lungern, sind ausgesprochen gemeinschaftliche Beschäftigungen, die in der gegenwärtigen Weltordnung zu wenig betrieben werden. Zusammensein um des Zusammenseins willen. Ohne Leistungszwang, ohne Beschäftigungsdruck und ohne, dass dafür etwas bezahlt oder gekauft werden müsste. All das steht natürlich radikal entgegengesetzt der Vorstellung einer Welt, wie sie von den Mitgliedern des G20-Gipfels vorangetrieben wird. Schließlich gehören die Städte und die Straßen allen. Wir sollten uns nicht davon abhalten lassen, sie frei zu benutzen, um Situationen zu schaffen und Begegnungen zu ermöglichen. Der FSK sendet zurzeit passend zu unserem Kornen einen Sonderbeitrag mit Musik, Ankündigungen und stündlicher Satire für diese gemeinsame, dezentrale und subversive Aktion. Da wir das Kornen vor allem ausgerufen haben und nicht spezifische Korne eingerichtet oder irgendwem gesagt, was sie oder er jetzt damit zu tun hätte, weiß keiner von Alles Allen genau, wo überall gekornet wird. Bisher haben wir gehört von Kornern im Wurzelwerk, einem urbanen Gartenprojekt an der Uni. Am Altonaer Volkspark wurde zum Kornern ausgerufen. Es gibt ein Kinderkornern an der Ahn-Kiel-Straße. Am Karolinenplatz und in der Marktstraße wurden viele Korner gesichtet, ebenso im Münzviertel. Und soeben habe ich beobachtet, dass auch bei der Johanneskirche das Kornern und Lungern ausgerufen wurde. Ob mit oder ohne Zelt, steht natürlich allen offen.
Vielen Dank, Miko Huko. Jetzt kriegt das Wort Nils Buing.
Ja, das. Hallo. Ja, geht gut. Also, das Hamburger Netzwerk Recht auf Stadt gibt seit heute eine Urban Citizenship Card für Hamburg heraus. Die erste in Deutschland, vielleicht sogar die erste in Europa. Die Ausgabe findet im Arrivati Park in St. Pauli statt. Das ist 300 Meter von hier bis Samstag, also die nächsten Tage. Übrigens wird er heute auch hart gecornert, heute Abend natürlich. Ich meine, das ist die Corner. Aber worum geht's? Mit der Urban Citizenship Card wollen wir die Papiere der Realität anpassen und nicht umgekehrt. Denn die Realität ist, Migration findet statt im globalen Maßstab. Migration ist Globalisierung. Die internationale Staatenwelt, für die auch die Riege der G20-Staatschefs stehen, mit ihren Staatsangehörigkeiten und Grenzen, will diese Migration nicht akzeptieren. Sie verurteilt sehr viele Menschen, die fliehen oder migrieren, zu unwürdigen Lebensumständen dort, wo sie ankommen, wenn sie überhaupt ankommen. Das in nordamerikanischen Städten bereits erprobte Konzept der Urban Citizenship ist ein erster Schritt, diese Zustände zu beenden. New York City zum Beispiel bietet mit der New York Identification Card auch Menschen ohne Papiere.
Entschuldigung, einmal ganz kurz noch den letzten Satz wiederholen, bitte, wegen der Übersetzung.
Den letzten? New York City?
Genau.
Ah, okay, also New York City bietet mit der New York Identification Card auch Menschen ohne Papiere oder festen Wohnsitz Zugang zu städtischen Diensten, zur Gesundheitsversorgung, zu Bildungsangeboten. Und sie schützt, sehr wichtig, vor willkürlicher Ingewahrsamnahme, Arrest durch die Polizei. Erkämpft wurde diese Urban Citizenship maßgeblich durch städtische Bewegungen für solidarische Städte. Dem fühlt sich auch das 2009 hier in Hamburg gegründete Netzwerk Recht auf Stadt verpflichtet. Solidarische Stadt heißt für uns gleiche Rechte für alle, die in ihr leben, das Recht auf Stadt für alle. Hamburg sieht sich als Tor zur Welt, diesen Anspruch posaunt es eigentlich dauernd raus, das ist es aber überhaupt nicht, wie vor allen Dingen Polizei und Senat seit Wochen eindrucksvoll zeigen. Mit einer Urban Citizenship für Hamburg könnte es ein Tor zur Welt überhaupt erst werden. Die Karte, die wir heute rausgegeben haben, die sieht so aus, ich habe hier einige, kann ich auch nachher gerne verteilen, ist natürlich nur ein Anfang, sie ist auch kein offizielles Dokument, aber sie ist der Auftakt einer Kampagne. Und meine persönliche Überzeugung ist, das möchte ich so am Ende noch dazufügen, die freie, solidarische Stadt der Zukunft gehört keiner Nation an. Nationen sind ein Auslaufmodell, sie gehört allen Menschen, die in ihr leben. Danke.
Vielen Dank, Nils Boeing. Werner Rätz, bitte.
Ja, die G20 haben sich vor 20 Jahren zur Gestaltung der Globalisierung im Interesse des weltweiten Kapitals gegründet und darauf haben sich Bewegungen seit Seattle 1999 global bezogen. 2007 ist diese Bewegung mit Heiligendamm auch in Deutschland angekommen und mit den G20 in Hamburg war für sehr viele soziale Bewegungen schon im Sommer letzten Jahres klar, dass wir uns auch dieses Mal wieder darauf beziehen würden. Es war auch klar, dass das ein sehr vielfältiger, unterschiedlicher und zum Teil widersprüchlicher Bezug sein würde. Das beginnt bei der Einforderung einer besseren Politik der G20, geht über Proteste und Einsprüche gegen konkrete Politik bis zur Forderung nach Abschaffung des Ganzen und dem sich in den Weg stellen in Form von zivilem Ungehorsam und Widerstand. Um diese unterschiedlichen Formen zumindest kommunikativ aufeinander zu beziehen, haben wir im Herbst letzten Jahres die
Kurz die letzten zwei Sätze nochmal, bitte.
Ja. Um diese unterschiedlichen Formen des Widerstandes und des Protestes auch miteinander in Bezug zu setzen, haben wir im Herbst letzten Jahres die G20-Plattform gegründet, wo sehr, sehr unterschiedliche Gruppen und Bewegungen zusammensitzen, um sich auszutauschen, nicht um gemeinsam Aktionen zu planen, um miteinander zu kommunizieren, um eine Vernetzung, ein Wissen voneinander herzustellen, einen solidarischen Bezugsrahmen gemeinsam zu schaffen, worin uns ein entscheidender Punkt gemeinsam ist. Dort, wo die Globalisierung des Kapitals ihren öffentlichen Ausdruck findet, muss auch der öffentliche Raum für eine andere Globalisierung, für eine Globalisierung von Solidarität und Widerstand zur Verfügung stehen, muss auch dieser Protest im öffentlichen Raum möglich sein. Weil dies in Hamburg offensichtlich nicht gewollt und nicht ermöglicht werden soll, haben wir heute unter dem Motto Hamburg, wir zeigen Haltung für Demokratie, eine öffentliche Aktion, eine öffentliche Pressekonferenz gemacht, wo knapp 20 unterschiedliche Organisationen, die zum großen Teil nicht an der Organisation der Proteste beteiligt sind, sich positioniert haben zur Forderung nach mehr Demokratie in Hamburg. Darunter waren Schauspieler und Künstler wie Rolf Becker, darunter waren eher politische Organisationen wie die Heinrich-Böll-Stiftung, die Falken, die Jungsozialisten, darunter waren religiöse Organisationen wie die Alevitische Gemeinde oder die St. Pauli-Kirche, darunter waren Recht auf Stadt, der Republikanische Anwälteverein und viele andere. Gemeinsam haben die alle gesagt, das ist nicht das Hamburg, das wir wollen und für das wir stehen und für das die Aktionen der nächsten Tage symptomatisch und typisch sein werden.
Vielen Dank, Werner Rätz. Und zuletzt Elke Steven.
Danke. Das Komitee für Grundrechte und Demokratie organisiert in dieser Woche eine Demonstrationsbeobachtung, wie wir das seit Jahrzehnten zu solchen Anlässen immer wieder gemacht haben. Wir sind mit vielen Demo-Beobachterinnen hier, um den einseitigen Polizeiberichten genaue Darstellungen der Abläufe entgegenzustellen. Unser Ausgangspunkt sind die Grund- und Menschenrechte auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit, denn diese gelten seit jeher als Zeichen der Freiheit, der Unabhängigkeit und der Mündigkeit des selbstbewussten Bürgers. Die Zeichen in Hamburg stehen schon lange auf Ausnahmezustand. Regierung und Polizei produzieren einen Zustand, in dem Recht und Gesetz zeitlich und räumlich begrenzt außer Kraft gesetzt werden. Mit den Warnungen vor den angeblichen Gewalttätern fing es an, mit der Allgemeinverfügung ging es weiter.
Entschuldigung, die letzten zwei Sätze nochmal bitte.
Mit den Warnungen vor den angeblichen Gewalttätern fing es an, mit der Allgemeinverfügung ging es weiter. Am Samstag hat nun die Polizei vom Verwaltungsgericht genehmigten Camp auf Entenwerder deutlich gemacht, dass sie nicht gewillt ist, die Rechtsprechung zu respektieren. Gerichtsentscheidungen werden ignoriert, wenn sie nicht dem Interesse der Polizei entsprechen. Erschreckend ist, in welchem Maße die Gerichte letztlich solches Vorgehen absegnen. Das ist noch viel größer und in einem viel größeren Ausmaß ein Ausnahmezustand, als wir es vorher uns vorstellen konnten. Den Bürgern werden rechtsfreie Räume zugemutet, aber suggeriert wird, die Camps wären rechtsfreie Räume. Nein, Menschen haben das Recht, zusammenzuleben, dürfen nicht per se unter Verdacht gestellt werden und rundum polizeilich kontrolliert werden.
Vielen Dank. Vielen Dank, Elke Steven. Vielen Dank an alle auf dem Podium. Jetzt ist es Zeit für Ihre Nachfragen. Es gibt ein Funkmikrofon. Es wäre gut, wenn Sie sich melden, bitte so, dass der Kollege mit dem Mikrofon Sie sieht. Der steht dort. Es gibt sogar zwei Funkmikrofone, höre ich gerade. Dort ist jemand. Und wir wären auch froh, dass, wenn Sie das Wort ergreifen und eine Frage stellen, sich kurz vorstellen und auch das Medium, für das Sie von hier berichten. Bitte sehr. So, nur zu, Freiwillige vor.
Hallo. Ralf Utter für das Online-Magazin M der deutschen Journalistinnen und Journalisten. Und ich habe zwei Fragen. Zunächst an Elke Steven: Was ist bereits bekannt an Polizeigewalt gegen Presse oder Einschränkung der Pressefreiheit und was ist da noch zu erwarten in den nächsten Tagen? Zweite Frage geht ans FCMC selbst. Auf der Startseite wird gesagt, checkt unsere Videos auf YouTube oder so ähnlich. Bei dem ganzen neuen Konzept, was hier verfolgt wird, mit einem Manifest von neuen Journalismus und so weiter, da passt es für mich nicht, dass die Google-Plattform YouTube genutzt wird. Gibt es da keine Alternativen oder ist das nicht immer problematisiert worden intern? Wie ist da die Position?
Dankeschön. Elke, Steven, zuerst.
Zunächst mal weiß ich vor allem davon, dass bei der Räumung oder bei der Beschlagnahmung der Zelte auf dem Camp in Entenwerder eben auch Journalisten verletzt worden sind, dass da ja sowieso mit einer übermäßigen Gewalt nachts Zelte beschlagnahmt worden sind. Ansonsten habe ich jetzt noch nie, bisher noch nichts davon gehört, aber ich gehe davon aus, so wie die Polizei im Moment vorgeht, dass sie eben auch nicht wirklich auf Journalisten in Konfliktsituationen Rücksicht nehmen wird, sondern dann quasi ohne Ansicht von Person und Funktion Gewalt ausüben wird. Das Maß, wie sie versucht, die Medienberichterstattung zu beherrschen und ihre Version in den Mittelpunkt zu stellen und alles andere eigentlich zu unterbinden, ist das, was ich zumindest aber auch genauso erschreckend finde wie die körperliche Gewalt.
Vielen Dank. Das FCMC.
Ich versuche das jetzt mal zu erklären. Es ist natürlich auch, wir sind jetzt nicht die beiden, die hier sitzen, die dieses Internetfachwissen haben, aber die Kritik ist ganz klar. Die haben wir auch intern, ob YouTube die richtige Plattform ist. Wir haben auch versucht, Facebook zu meiden. Wir tragen das natürlich sowieso wieder zu uns hinein. Ich meine, das jetzt so mitgekriegt zu haben, dass im Vorfeld, wir waren ja noch nicht online, wir haben noch keine Sachen hochgeladen, dass wir jetzt das natürlich über unsere Webseite alles machen wollen. YouTube ist nicht unser großes Ziel gewesen. Im Moment war das einfach, das zu bewerkstelligen. Wir werden das natürlich ändern über unsere Webseite. Vielleicht hat Marlen noch was zu sagen?
Ich wollte nur kurz ergänzen, dass wir das erstmal benutzt haben, um, bevor wir sozusagen technisch fertig waren, eine Austauschmöglichkeit mit Beiträgen von außerhalb zu haben. Und also um diese Beiträge eben halt auch leichter einbinden zu können. Und das wird sich möglicherweise noch ändern. Aber wie gesagt, technische Expertise, vielleicht bei der nächsten Pressekonferenz eine Aufklärung zu dieser Frage.
Gut, vielen Dank. Weitere Fragen? Gut. Okay. Das heißt, alle Fragen sind beantwortet. Das ist doch auch schön. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zu dem Teil über, der vielleicht ja nochmal mehr Fragen aufwirft, die im direkten Gespräch zu besprechen und zu klären sind. Und kommen zum Ende dieser Auftakt-Pressekonferenz des Internationalen Medienzentrums FCMC. Wir freuen uns, dass Sie alle gekommen sind. Wir freuen uns natürlich auch über alle, die an den Empfangsgeräten weltweit dabei waren. Denn das Ganze hier wird ja live gestreamt. Und das Ende einer Pressekonferenz ist gleichzeitig auch der Anfang der nächsten. Die nächste findet morgen um 9.30 Uhr statt an dieser Stelle. Und zwar wird es unter anderem auf dem Podium Beiträge geben von Matthias Wisbach als Vertreter des Anwaltlichen Notdienstes hier in Hamburg und außerdem Malte Albrecht, Bündnis Grenzenlose Solidarität Stadt G20. Die beiden und noch viele mehr werden morgen hier auf dem Podium sitzen. Jetzt, wie gesagt, die Gelegenheit für O-Ton-Interviews. Wir sehen uns morgen wieder. Einen schönen Wochenanfang und kommen Sie alle möglichst sicher durch die Nacht.